Jam Session.
Das Thema ist Gründerregion Nordhessen. Für alle, die nicht aus Kassel sind und nicht aus Nordhessen, ihr seid hier in einem Raum mit den glücklichsten Menschen in Deutschland, weil die sind zum zweiten Jahr in Folge, kommen die aus Kassel. Also, wenn das nicht was ist, um sich zu vernetzen und sich auszutauschen, wie das geht. Andreas von der Sparkasse, du bist hier in Funktion von Deck 4.
Ja.
Und von daher, eine richtig gute Eingangsfrage habe ich und eine Bitte. Stell dich doch einfach mal selber vor.
Genau. Ich habe quasi zwei Hüte auf. Ich bin Andreas, bin hauptberuflich bei der Sparkasse und wir haben zusammen mit zwei Uni-Professoren eine Vernetzungsgesellschaft gegründet und wollen Start-ups zusammenbringen mit Unternehmen, wollen gute Ideen nach vorne bringen und das Ganze ist eine gemeinnützige GmbH, hat also nichts mit Geschäftszweck zu tun, sondern einfach mit dem Auftrag von uns als Sparkasse und als Deck 4 und Vernetzer sitze ich heute hier auf dem Stuhl. Aber ich habe schon gesehen, eine Frage gibt es nachher natürlich auch, wo ich den Sparkassenhut aufnehmen muss.
Absolut. Alles Freestyle hier. Ja, vielen Dank. Und ich hatte ja schon die Gründerstudie zitiert, den KfW Gründungsmonitor. Und nicht von 2024, aber vom Jahr davor ist ganz interessant, warum sich Gründer für bestimmte Regionen entscheiden. Und der zweitwichtigste Faktor ist, frag mich nicht nach dem erstwichtigsten, ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben, sind die Beratungsangebote, die es in der Region gibt. Und von da bin ich auch froh, dass IHK, vertreten von Oliver, mit am Start ist. Vielleicht mag sich auch mal kurz vorstellen und vielleicht auch, was ihr als IHK bietet, den Gründenden und Unternehmenden.
Klar, also mein Name ist Oliver Schürr, genau, ich bin der Leiter des Teams Unternehmensförderung Standortpolitik hier bei der IHK Kassel Marburg. Und genau, wir sagen mal, wir sehen uns so ein bisschen als Sparingspartner natürlich auch beim Thema Gründer, Unternehmertum, begleiten da Gründerinnen, Gründer, Nachfolger, ihr Unternehmen zu starten bei ganz vielfältigen Aktionen. Ich sag mal, klassischerweise natürlich in der Beratung, in der 1:1 Beratung, aber auch bei der Erstellung von Businessplänen, wo wir aktiv sind. Natürlich auf großes Veranstaltungsportfolio, Projekte, die wir machen, um die Gründerregion auch zu stärken. Und ja, da sind wir ganz, ganz weit aufgestellt und ja, alle herzlich eingeladen, auch die IHK natürlich zu nutzen da.
Ja, magst du gerne weitermachen, Daniel?
Ja, gerne. Also mein Name ist Daniel Beppermann. Seit dem 23. Februar darf ich diese Region als direkt gewählter Abgeordneter für die SPD in Berlin vertreten. Eine wahrlich spannende Herausforderung. Also erstmal sorry, die Anreise mit der Deutschen Bahn ist immer mal so ein Highlight. Heute auch mal wieder, gerade wenn man über Hannover gelinkt wird. Aber freue mich auf jeden Fall, bei euch zu sein. Ja, und im Bundestag habe ich unter anderem, um den Bezug auch jetzt einfach zur Thematik herzustellen, habe ich im Ausschuss, also ich bin in zwei Hauptausschüssen, Mitglied im Wirtschafts- und Energieausschuss sowie im Ausschuss zur Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Zwei sehr interessante Themenfelder, sage ich mal. Wie wir ja auch wissen, durchaus nötig, gerade was das Digitalthema angeht. Im Wirtschaftsausschuss habe ich aber die Zuständigkeit für Startups.
Okay.
Wachstumsfinanzierung auch dann in Folge dessen. Also was sind Herausforderungen für Startups, später auch Scale-Ups? Das ist aber dann nochmal eine Thematik für sich. Das erstmal so zum Einstieg.
Ja, vielen Dank. Paul?
Ja, ihr habt ja schon gehört, was ich hier mache, aber das ist jetzt nicht der Grund. Swayage ist nicht der Grund, warum ich hier sitzen darf. Ich bin Projektleiter von dem Gründerwettbewerb Nordhessen. Wir unterstützen gute Ideen in Nordhessen und versuchen, gute Ideen nach Nordhessen zu bringen, um da wirklich gute Synergieeffekte mit unserer lokalen Wirtschaft zu erreichen. Der Gründerwettbewerb, den gibt es seit schon 25 Jahren, 1999 gegründet. Wir sind aktuell am Ende der Wettbewerbsrunde. Die große Prämierungsveranstaltung, 5. Dezember, steht kurz bevor. Das dürfen wir auch in der Sparkasse sein. Ich versuche einfach mit meinem Job den Gründenden die Fehler zu ersparen, die ich gemacht habe während meinen Gründungen. Ich habe 3-mal gegründet, 1 ist hier, es gibt noch 2 weitere und meine Mission ist es, ja, die Gründenden zu unterstützen. Und deswegen darf ich heute sein.
Ja, cool. Ich würde gerne mal an den Gründerwettbewerb Nordhessen anschließen und das ist dann noch eine Frage an alle. Was macht für euch die Gründerregion Nordhessen so besonders? Paul, magst du anfangen?
Die Gründerregion Nordhessen. Also einmal hat Nordhessen viele Standortvorteile. Wir liegen mitten in Deutschland. Wir haben eine gute Verkehrsanbindung, Autobahn, Kreuz bei uns. Wir haben vor allem die Themen Pharmazie, Digitalisierung, IT, Transportation und Energie hier in unserer Region. Da sind wir sehr, sehr stark. Dazu kommt einfach, wir haben noch Kita-Plätze, ganz einfach. Ja, wir haben noch ein paar Wohnungen, die jetzt nicht in Berlin oder München x-tausende Euro kosten. Und wir haben auch noch Bauplätze und Gewerbemöglichkeiten, die noch nicht so viel kosten. Und ich glaube, man ist in Nordhessen nicht so alleine, wie man in diesen großen Metropolen sein kann. Da ist man vielleicht einer, ein Unternehmen, ein Start-up von vielen. Und hier haben wir wirklich ein cooles Unterstützungsprogramm am Ende für weniger. Das heißt, das Verhältnis ist für die Start-ups wesentlich besser hier, meiner Meinung nach.
Also würde ich auch so sagen, wir haben ganz deutliche Standortvorteile. Die Uni Kassel darf man natürlich auch noch vergessen, ganz wesentlicher Faktor bei dem Thema Ausgründung aus der Universität. Das Gründergeflecht, das, was das Regionalmanagement Nordhessen macht, was die Industrie- und Handelskammer macht, auch im Handwerk haben wir auch Möglichkeiten natürlich. Also wir haben gute Netzwerke, wir sind klein, als Region etwas kleiner, bekannter. Ich denke, das ist ein riesengroßer Pluspunkt, den wir haben. Und man kennt sich einfach. Man kommt relativ schnell an die relevanten Akteure und kann dann relativ schnell rausfinden, wo brauche ich eigentlich welche Unterstützungsbedarfe. Ich muss jetzt nicht immer von Pontius zu Pilatus quasi laufen und laufe vor irgendwelche Türen und irgendwelche Wände und keiner hilft mir weiter. Da sind wir deutlich besser, würde ich sagen, dass man sich hier einfach kennt, unterstützt und sehr schnell in so ein Netzwerk reinkommen kann. Und das macht es einfach sehr gründungsfreundlich hier.
Ja, also es ist ja schon viel gesagt worden. Ich glaube, das sind so die zentralen Faktoren. Ich glaube, so dieses Mischungsverhältnis zwischen A, ländlicher Raum und B, Oberzentren in Kassel. Ich zähle mal Marburg auch noch dazu, weil es zu uns im Kammerbezirk auch dazugehört, mit den starken Universitäten auf der einen Seite, wo es eben viel um Innovation und Startups auch geht, aber eben auch im ländlichen Raum oder auch andere Gründungen, auch gerade das Thema Unternehmensnachfolge natürlich ein ganz wichtiges letztendlich ist vor Herausforderungen, wo wir letztendlich stehen, da aber auch viel Potenzial letztendlich sich entfalten kann und ich glaube so diese Symbiose aus diesen zwei Dingen, eben diesen Oberzentren, den starken Zentren, aber auch dem ländlichen Raum auch als Markt für Wachstum letztendlich auch für Startups. Ist ein total interessanter Punkt, der für Nordhessen auch spricht.
Ist schon super viel gesagt worden. Ich glaube, so ein Thema ist tatsächlich noch, dass ich in Nordhessen eine Chance habe, in eine Transformation reinzukommen. Also wenn man an die Uni denkt, wir sind eine der Regionen, die im klimaneutralen Bereich ganz vorne ist, was Entwicklung angeht, aber auch was Transformation von Industrie zu Hightech-Industrie angeht. Und da unterstützt natürlich die Uni. Ja, aber da gibt's auch Märkte und es gibt auch genug Mitarbeiter, die hier noch herziehen wollen. Das muss man auch sagen, die vielleicht nicht in die großen Regionen wollen.
Ja, vielen Dank schon mal für die Einschätzung. Jetzt müssen wir gleich mal das Mikro weitergeben, weil ich würde gerne eine Frage an Paul stellen. Ist ein bisschen wie Rumreichen der Sportzigarette. Wir sitzen ja aus einem ganz bestimmten Grund hier auch noch zusammen. Nicht nur, um jetzt diesen Podcast hier aufzunehmen, sondern als wir überlegt haben, über was können wir denn thematisch so sprechen. Und da steht jetzt ein ganz neues Projekt im Raum, was letzte Woche auch final beschieden wurde, wenn ich richtig informiert bin. Und das nennt sich Gründerregion Nordhessen. Und Paul, magst du einmal was dazu sagen?
Gerne. Ja, tatsächlich ist das total spannend. Der Start dieses Projektes war eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr. Weil da haben wir in Korbach den zweijährigen Geburtstag von der Unternehmer-Jam-Session gefeiert. Und da haben wir tatsächlich auch einen Podcast aufgenommen. Und da ging es um ein ähnliches Thema. Und danach bin ich auf Oliver zugegangen und habe gesagt, hier, wir Regionalmanagement Nordhessen Gründerwettbewerb, ihr als IHK, lasst uns doch mal ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Ich glaube, das könnte cool werden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch die Gründungsakteure, also die das Ökosystem, die Gründenden unterstützen, sich gar nicht mal so gut kennen, wie viele gesagt haben. Und ja, dann kamen wir gemeinsam auf die Idee, dass wir gesagt haben, hey, lass uns doch mal eine Marke für Nordhessen entwickeln. Lass uns doch mal Nordhessen auch strahlen lassen. Hessischer Vergleich, deutscher Vergleich. Kennst du die Unternehmertum zum Beispiel? jetzt neu in Hessen die Futury, in Südhessen, aber Nordhessen ist da noch nicht so richtig auf dem Tableau. Und wir haben dann halt gesagt, ja, lass uns Nordhessen auf das Tableau bringen und ein paar Leuchtfeuer abschießen, dass alle wirklich hierher gucken, weil was wir schon machen, alle Akteure schon machen, ist super cool. Wir können es nur noch gemeinsam ein bisschen besser. Dann haben wir recht zeitnah, das war dann so, ich glaube, es war Ende Januar, zu einem gemeinsamen Workshop mit allen Gründungsakteuren eingeladen, haben da uns auch gegenseitig kennengelernt, wir haben uns gegenseitig gepitcht und da haben echt viele gesagt, ey, ich wusste nicht mal, dass es dich überhaupt gibt oder dass es eure Organisation überhaupt gibt, tatsächlich. Und ich selber als Gründer vor, ja, mittlerweile 3 Jahren, habe die auch nicht alle gekannt. Ich habe ein bisschen Online-Recherche gemacht, aber mir hätte geholfen, wieder meine Gründungsbrille aufgesetzt, hätte ich eine Webseite gehabt, eine Plattform, wo alle Aktivitäten in Nordhessen gelistet sind. Und wo ich dann gucken kann, vielleicht mittels KI zum Beispiel, wo gehe ich denn mit welcher Problemstellung hin? Wann gehe ich zum Gründerwettbewerb? Wann gehe ich zur IHK? Wann gehe ich zu wunderbaren Gründungsberatungen von den Wirtschaftsförderern? Und es gibt noch viel, viel mehr Programme wie das Deck 4 jetzt ganz neu. Und daraus ist die Idee schon, lass doch mal eine gemeinsame Marke entwickeln, eine gemeinsame Plattform, wo wir zeigen, was wir in Nordhessen machen. Und lass uns am Ende auch mal gucken, was machen wir denn daraus? Wir haben ja bald auch eine Documenta. Wir haben die Hinterland of Things, die jetzt ja auch nicht so weit ist. Und warum sollte man nicht diesen Gedanken, vielleicht Documenta mit Hinterland of Things, Hinterland of Things Idee, also nicht die Leute, die das dann machen sollen, sondern wir machen das dann, zusammenbringen und da wirklich Leuchtfeuer aus Nordhessen abschießen. Genau, das ist die Idee.
Ja, magst du noch mal kurz sagen, wann so der Start ist? Ist das, also wie die Roadmap ist?
Ja, gerne. Also wir sind jetzt, die Finanzierung des Projektes ist jetzt aktuell geklärt. Wir wissen, welche Partner dabei sind. Das Deck 4 ist dabei, die IHK ist dabei, die Stadt Kassel ist auch maßgeblich dabei, die Handwerkskammer ist dabei und alle Wirtschaftsförderer Nordhessens. Damit haben wir es durchfinanziert. Jetzt haben wir in der nächsten Woche noch ein paar Absprachen mit der Agentur, die das designen soll, umsetzen soll. Und dann werden wir das beauftragen. Und wir schätzen so Ende Q2 nächsten Jahres steht die Plattform und wir können sie launchen. Da wird es dann aber auch, was ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, alle 3 Bereiche der Gründung geben. Wir fokussieren uns nicht auf Startups mit Technologiebetrieben, sondern wir nehmen Gründung, Startups, Unternehmensnachfolge mit. Und, was ich auch persönlich ziemlich geil finde, ist, wir wollen einen Terminkalender für Nordhessen da integrieren, wann welche Gründungsevents sind und da auch dafür sorgen, dass Events sich nicht doppeln am Ende. Genau, ja. Also Ende Q2 gibt's dann die Website.
Ja, also ich kann das sehr begrüßen, als ich 2012 zurück nach Kassel gekommen bin und mich hier orientiert habe, was hier in der Gründungslandschaft so geht. Also ich habe mich unheimlich schwer getan, zu finden, mit wem kann man irgendwie netzwerken, wie kann man kooperieren. Und also von daher finde ich das ein richtig, richtig cooles Projekt. Ich hätte jetzt nochmal eine Frage, oder eins wollte ich noch sagen, weil du hast ja gesagt, Hessen wird immer nicht so gesehen in Deutschland, was die Gründungsaktivität angeht. Laut Gründungsmonitor ist Hessen auf Platz 3 mit dem höchsten Gründergeist nach Berlin und Hamburg. Also sind wir schon ganz gut, vielleicht aber es ist mehr in Südhessen, dann vielleicht die Rivalität. Ich habe jetzt nochmal eine Frage an dich, Oliver. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen, provokante Frage, aber erstens, das, was mich auch immer so ein bisschen umtreibt, was ich aber ganz oft auch von Kunden von mir höre, die sich dann an so institutionelle Stellen wenden, wie beispielsweise die IHK und dann sagen, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, wie kann denn ein Angestellter sich in die Sichtweise eines Gründenden oder eines Unternehmenden versetzen? Was würdest du diesen entgegnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal würde ich sagen, verständlich auf eine Art und Weise. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, wir bringen so viel Unternehmenserfahrung letztendlich auch mit, gerade durch die Beratung. Ich bin seit über 10 Jahren berate ich Unternehmen. Wir sind eine Unternehmerorganisation. Wir sind getrieben durch ehrenamtliche Unternehmer, die letztendlich die IHK auch beschäftigen. Und letztendlich ist es natürlich immer auch eine Frage, ich glaube, das Mindset, das jeder Mitarbeiter selbst auch mitbringt, auch sich in die Lage hineinversetzen zu wollen, was braucht ein Unternehmer, wie denkt ein Unternehmer. Und ich glaube, dass ich was gut hinbekommen habe die letzten Jahre. Ich bin auch sehr viel, glaube ich, in verschiedensten Netzwerken aktiv, auch bei den Wirtschaftsjunioren, wo man viel mit jungen Unternehmern zum Beispiel zu tun hat, und kann da, glaube ich, sehr gut auch aus der Rolle des Angestellten letztendlich Dinge vermitteln, weiterhelfen, Netzwerk auch eröffnen für Gründer, die dann auch weiterhelfen in der Situation. Aber natürlich kann ich keinen Austausch 1:1 auf Augenhöhe ermöglichen. Aber auch da gibt es Formate über Mentoring-Programme, die wir vermitteln zwischen Unternehmern, um eben auch dieses Netzwerk der Unternehmer untereinander letztendlich zu fördern. Und ich glaube, es ist letztendlich ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Würde aber trotzdem sagen, dass, klar, also ich mache auch keinen 9-to-5-Job, ansonsten würde ich jetzt heute nicht mehr hier sitzen oder könnte jetzt nach Hause gehen, weil wir schon seit einer Stunde zu Hause. Ich bin auch viel unterwegs, habe auch Führungsaufgaben innerhalb einer IHK, wo man auch unternehmerisch denken muss. Und ich glaube, das ist auch ein Feedback, was eine Kammer letztendlich zurückkriegt, auch von den Unternehmern wiederum, auch zu lernen, unternehmerisch zu denken. Und das ist auch was, was ich mir zumindest persönlich auch immer auf die Fahnen geschrieben habe.
Ja, vielen Dank. Also ich mache auch zunehmend die Erfahrung. Also ich glaube auch nicht, man muss immer selber selbstständig sein, um sich vielleicht in eine Situation hineinzuversetzen. Aber man muss den Willen dazu haben, es zu tun. Und ich gehe jetzt mal auf die Bankenseite rüber. Damit meine ich jetzt nicht dich. Weil, kann ich auch mal sagen, Andreas hat damals unsere Immergrün-Finanzierung finanziert. Also nicht er in Person, aber die Sparkasse, Kassler Sparkasse. Und von der weiß ich, wie er arbeitet. Ich erlebe es aber ganz oft in Gesprächen, dass sich Bankberater nicht in die Situation eines Gründenden hineinversetzen können oder wollen. Das weiß ich immer nicht so. Was aber cool ist, ich werde zunehmend gefragt von Banken, ob ich nicht mal einen internen Workshop machen kann für die Gründungsberater auf deren Seite. Und Marktfolge wäre nochmal eine schöne Sache, um einfach mal die Unternehmersicht darzustellen. Jetzt mal eine Frage an die Politik. Auch da, es gibt ja so diese Politikverdrossenheit, da möchte ich jetzt gar nicht so tief reingehen, aber der KfW-Gründungsmonitor hat gezeigt, das größte Gründungshemmnis, was Leute davon abhält, sich selbstständig zu machen, ist Bürokratie. Und ganz viele, auch mit denen ich mich unterhalte, auch gerade jetzt, die schon selbstständig sind und Unternehmer, Unternehmerinnen sind, fühlen sich von der Politik nicht gesehen in ganz vielen Bereichen. Was würdest du den einen entgegnen und gibt es irgendwie was du mit auf den Weg geben kannst, was jetzt kommen soll, damit sich Unternehmer, Unternehmerinnen mehr gesehen werden, fühlen?
Also das nicht gesehen fühlen, das würde ich tatsächlich als Gefühl einsortieren, weil ich kriege ja jetzt in den letzten 6-7 Monaten, die ich ja jetzt selber neu in dem Politikgeschäft in Berlin bin, mit. Der Austausch zwischen Unternehmen, Interessenvertretungen und Politik, der ist sehr, sehr rege. Also da ist im Grunde genommen jeden Tag mehrere Termine finden statt. Also von der, ich sage jetzt mal vermeintlich einfachen Abgeordneten-Ebene, wo man klassische Berichterstattung für bestimmte Themenfelder hat, bis eben auf die höheren Ebenen. Ob das dann die AGs sind, ob das in den Ausschüssen ist, dass es Anhörungen gibt, wo Unternehmensvertreter auch eingeladen werden, die auch ganz konkret ihre Problemlagen skizzieren. Und dann geht es auch sowohl mal um die Unternehmenssicht, also aus Sicht der Chefinnen und Chefs, auch mal die Konzernebene, Mittelstand, auch natürlich die Beschäftigtensituation, die ja auch immer damit zusammenhängt. Also der Austausch ist da, der ist auch sehr, sehr intensiv. Das Problem, was wir haben im Grunde genommen in Deutschland, ist tatsächlich die überbordende Bürokratie. Also vieles ist sicher sehr gut gemeint gewesen. Es ist natürlich auch mehr oder weniger jetzt bald, vieles überholt einfach. Ne? Es sind sehr analoge Prozesse, es sind sehr langsame Prozesse. Verwaltungen sind auch mittlerweile überfordert von vielen, vielen Dingen. Manchmal weiß man gar nicht mehr, was eigentlich der Regelungszweck ursprünglich möglicherweise mal gegeben, also welcher es war. Dann haben wir natürlich den föderalen Aufbau, Bund, Länder, die kommunale Ebene, EU noch mit ihrer Gesetzgebung obendrauf. Das ist natürlich erstmal sehr, sehr schwer zu durchschauen. Es ist auch sehr, sehr schwer daran zu gehen und dann zu überlegen, wo setzt man jetzt eigentlich den Hebel an. Um den Blick nach vorne zu machen, die Bundesregierung hat sich ja die Modernisierungsagenda gegeben. Es gibt ja auch das sogenannte Entlastungskabinett, wo jetzt also die ersten Schritte unternommen wurden, um insgesamt die Wirtschaft um 16 Milliarden Euro zu entlasten. Das wird in den nächsten Jahren, also das fängt dann ab dem Januar an, die ersten Entlastungsschritte, dass sie langsam wirksam werden, dass Bürokratie auch Schritt für Schritt abgeschichtet wird, weniger wird. Und mit der Modernisierungsagenda ist das Ziel zum Beispiel, wenn wir jetzt konkret auf den Gründungsbereich gehen, die 24-Stunden-Gründung zu ermöglichen. Also so eine ganz einfache, sehr niedrigschwellige Plattform zu installieren, die dann einfach Gründungsvorhabenden die Möglichkeit gibt, das Vorhaben zu beschreiben, zu skizzieren. Und dann geht das natürlich dann über Schnittstellen entsprechend an die anderen. Also es geht ja zum Finanzamt, Gewerbeamt, zur IHK oder zur Handwerkskammer. Und da muss natürlich auch ein Rückkanal erfolgen, der dann spätestens nach 24 Stunden sagt, Unternehmen ist eingetragen, ist die Steuer-ID, Gewerbe-ID, was auch immer, was man alles braucht. Das ist ein großes Vorhaben. Was es dazu allerdings auch noch braucht, das ist die sogenannte Registermodernisierung. Das klingt jetzt ja auch wieder sehr, sehr kompliziert. Wir haben in Deutschland ja das Problem, dass es unterschiedlichste Register gibt. Im Grunde genommen also an ganz, ganz vielen Stellen von uns Daten gespeichert werden, silomäßig, aber die kommunizieren ja alle nicht miteinander. Und Mitte Oktober wurde jetzt eine wesentliche Grundlage zur Modernisierung geschaffen. Da wurde das sogenannte nationale Once-Only Technical System verabschiedet. NOTS ist ein bisschen sehr technisch sperriger Begriff, hat aber im Grunde genommen eigentlich nur die Zielsetzung, dass Schnittstellen definiert werden und dass die Register künftig miteinander kommunizieren können. Also dass die Basisgrundlagen geschaffen werden, dass die ganzen Verwaltungen und Behörden, geht ja auch dann bis zu euch, weiter, dass man erstmal in den Austausch kommen kann. Also es klingt super technisch, ist auch super technisch, geht aber im Kern wirklich darum, dass man den Staat auch die Möglichkeiten gibt, dass er eine Datendrehscheibe einrichten kann, im Grunde genommen, dass unsere Daten relativ einfach ausgetauscht werden können, immer unter Beachtung des Datenschutzes natürlich. Aber das sind so Dinge, an denen scheitert halt vieles, weil wir einfach schlichtweg nicht, weil die Register nicht miteinander kommunizieren.
Mhm. Ja, vielen Dank schon mal. Also 24 Stunden Gewerbeanmeldung, das wäre ja richtig krass. Ich kann mich daran erinnern, zuletzt in Hamburg, ich weiß nicht, wie lange ihr gewartet habt, es war nicht bei euch, ich war mit anderen Gründern, da haben wir, ich glaube, 6 Monate auf eine Gewerbeanmeldung in Hamburg gewartet. Also das ist echt krass. Was auch interessant ist, dass das Gründungshemmnis Bürokratie aber nicht zwangsweise zum Abbruch des Gründungsvorhabens führt. Finde ich ganz spannend. Also da kämpfen sich dann viele durch. Ich glaube, Paul, du könntest ja auch einen richtigen Pitch dazu machen zum Thema Bürokratie. Das lassen wir jetzt mal vielleicht an der Stelle. Was tatsächlich also zur Gründungsbarriere werden kann, also dass Menschen ihr Vorhaben abbrechen, ist das Thema Finanzierung. Was bei der Befragung bei Gründungshemmnissen übrigens nicht genannt wurde, finde ich auch ganz spannend. Also viele denken, ich kriege die Finanzierung. Und wenn das aber zu einer Herausforderung wird, dann gibt's immer die, muss ablesen, Risk Ratio. Da hat ja Steffen Kessler auch einen Podcast zugemacht. Franchise Universum oder was bei Schlau Gründen? Nee, Franchise Universum. Kann ich sehr empfehlen. Auch da hat er den Gründungsmonitor auseinandergenommen, in Anführungsstrichen. Auf jeden Fall, das ist ein echtes Thema, die Finanzierung, die Gründungen aktuell verhindert. Und jetzt spreche ich dich mal als Banker an. Was würdest du denn sagen, was müssen denn Gründende tun, um die Finanzierungswahrscheinlichkeit zu erhöhen?
Ja, also ich kenne das Thema, dass Finanzierung ohnehin schon seit im Firmenkundenbereich unterwegs bin und in der Gründungsszene unterwegs bin. Das wird vielleicht nicht genannt, ist aber so. Ich glaube, dass Gründer zu wenig mit ihrer Bank reden. Also, dass die Gründer, ob das perfekte Konzept setzen oder ganz ohne Konzept. Das sind so die beiden Extreme, die ich ernehme. Also ne, ich starte mal und bilde Finanzierung, habe aber überhaupt keinen Plan. Also vielleicht befindet sich der Plan oben im Kopf. Aber wir brauchen den Plan halt irgendwo nochmal niedergeschrieben, damit wir eine Grundlage haben, über irgendetwas zu reden. Der Plan muss aber nicht perfekt sein. Denn einen perfekten Plan, Businessplan, werden alle, die hier schon mal gegründet haben, wissen, den gibt es nicht. Es gibt auch keinen fertigen Plan. Es gibt auch keinen Plan, der so eintritt. Deswegen lasst uns gemeinsam an diesem Plan arbeiten. Und du kennst es auch. Wir schicken euch immer wieder nach Hause, den Plan nochmal zu überarbeiten für die Simulation. Und das ist auch gut so, weil man nochmal reflektiert, was habe ich da eigentlich aufgeschrieben? Und ich kriege nochmal eine andere Perspektive. Also seht Banken vielleicht eher als Sparringspartner, um mit ihnen über euer Vorhaben zu diskutieren, auch über nochmal Dinge zu diskutieren, die ihr vielleicht nicht beachtet habt, die vielleicht aber wichtig sind für eine Finanzierung und dann auch eine erfolgreiche Krühe tatsächlich.
Vielen Dank. Also ich könnte jetzt einen riesen Pitch machen zum Thema Businesspläne. Ich habe da eine ganz eigene Meinung zu. Also alle, die nicht finanzieren müssen, verschwendet bitte nicht eure Zeit damit, Businesspläne zu schreiben. Ist mein erster Pitch. Wenn ihr finanzieren müsst, wollt, dann benötigt ihr einen adressatengerechten Businessplan. Das nenne ich immer so, der einen klaren Empfänger hat, nämlich Banker davon zu überzeugen. Und damit meine ich nicht, dass da irgendwie gelogen wird in dem Businessplan, irgendwas verschwiegen wird, sondern dass die Informationsbedürfnisse geliefert werden, die Banker brauchen, um eine Entscheidung zu treffen. Und das sind ganz oft andere Fragen, als die ihr euch stellt, wenn ihr euch selber selbstständig machen wollt. Und wenn ihr da Unterstützung braucht, jetzt könnte ich natürlich ganz leicht auf uns zeigen, auf die, ich sag's nicht, großer Backgammer, ich sag's jetzt doch, dort sitzt auch Stefan Neuschulten, ein ganz, ganz erfahrener Finanzierungsberater, der euch dabei helfen kann, Finanzierungsprozesse zu gestalten. Paul, ich habe noch mal eine Frage an dich. Du hast ja schon gesagt, du hast dreimal gegründet oder dreieinhalbmal gegründet, so hieß der erste Podcast. Ja. Was war deine Gründungsmotivation?
Ja, was war meine Gründungsmotivation? Ja, am Ende, irgendwie fand ich das ganze Unternehmertum total spannend. Und das ist auch irgendwie, mein Stiefvater war heute Abend hier, selber Unternehmer. Und als Kind fand ich das immer total geil. Ich möchte Unternehmer sein. War so der Traum. Und ja, meine erste Gründung innerhalb meines Masterstudiums hat sich einfach tatsächlich ergeben am Ende des Tages. Also ein Freund von mir ist Pilot und wir haben gedacht, in Kassel, Calden, da gibt's einen Flughafen, da geht aber noch was, um ehrlich zu sein. Und wir haben gedacht, oh, wir haben groß gesponnen und haben gedacht, okay, wir bauen da was auf. Dann haben wir gedacht, okay, das kostet ganz schön viel. Als nächsten Schritt. Und dann haben wir uns gedacht, ja, lass uns doch erstmal klein anfangen mit einem digitalen System und Flüge vermitteln. Warte. Long story short, machen wir nicht mehr, hat nicht funktioniert. Dann kam der Ukraine-Krieg, wurde alles viel zu teuer. In Kassel wurde ein anderes Flugzeug gekauft und mit dem sind dann alle auf einmal rumgeflogen. Hat also nicht geklappt, trotzdem gegründet. Aber was ich viel mehr noch gerne mitgeben wollen würde, ist, es ist alles gut so, wie es ist. Weil hätte ich da nicht gegründet, hätte ich diese ganzen Entscheidungen nicht getroffen, würde ich jetzt nicht hier sitzen. Hätte jetzt nicht den Job, den ich jetzt habe, der mir super viel Spaß macht, habe nicht diese schöne Location. Es fällt mir manchmal bei der Bürokratie schwer, da ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Es hat Höhen und Tiefen, aber ich bin einfach glücklich und ich kann es jetzt aktuell eh nicht ändern. Und deswegen ist es okay so.
Ja, vielen Dank. Das Thema Gründungsmotivation ist ganz wichtig. Das zeigt auch der Gründungsmonitor und er unterscheidet zwischen intrinsisch motivierten Gründern, also die einfach sagen, hey, ich liebe Unternehmertum, ich möchte selbstständig sein, und zwischen denen, die Gründung zum Mittel, zum Zweck ist es da, glaube ich, definiert, wo man eigentlich sagt, okay, ich finde jetzt nicht die richtige Anstellung, deswegen mache ich mich mal selbstständig. Ganz interessant ist auch, dass letztere Gruppe als Motiv hat, höheres Einkommen zu erzielen als in der Anstellung, während die andere Gruppe eher Selbstverwirklichung, Freiheit, Träume realisieren. Und warum könnte das problematisch sein und warum sollten da vielleicht auch Banken mal genauer hingucken, was tatsächlich die Gründungsmotivation ist? Weil der Gründungsmonitor zeigt sehr eindeutig, welche Gruppe nach 5 Jahren am häufigsten scheitert. Es ist nämlich nicht die Gruppe, die intrinsisch motiviert haben. Da sind nach 5 Jahren noch 80% aller Gründungen am Start. Bei der anderen Gruppe sind nur noch 49% am Start. Und was mir auch immer noch ganz wichtig ist zu sagen, das sage ich auch in Erstgesprächen, nicht am Start sein, wie ich das gerade so ein bisschen salopp formuliert habe, bedeutet nicht in die Insolvenz zu gehen. Auch das zeigt der Gründungsmonitor. Witzigerweise nennt er keine Zahl, er formuliert nur ein Bruchteil geht tatsächlich in die Insolvenz, was das auch heißt. Die meisten finden andere Lösungen, um dort auszuscheiden. Also das Thema Gründungsmotivation ist ganz wichtig. Und Oliver, an dich vielleicht mal die Frage, hast du Ideen, wie man mehr Lust machen kann auf das Thema Gründung? Also dass man wirklich sagt, ich möchte vom Herzen heraus gründen?
Ja, also richtige Idee natürlich nicht jetzt, was man konkret meint. Ich glaube, intrinsische Motivation heißt ja schon natürlich irgendwie, es ist eine Prägung letztendlich, die mitgenommen wird in das Thema Gründung. Aber ich glaube, wir können als Region und auch als Berater durchaus viel tun. Es geht, glaube ich, viel um Wertschätzung des Unternehmertums. Also auch zu zeigen, wer hier eigentlich den Karren zieht in diesem Land und wer Verantwortung auch übernimmt, wer Stellen schafft. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die wir auf jeden Fall haben. Wir müssen, glaube ich, viel mehr mit Role Models auch arbeiten, die nach draußen gehen, zu zeigen, was die geile Unternehmertum eigentlich ist. Paul, du hast es gerade gesagt, Eltern natürlich, irgendwo, wo man das mitbekommt von zu Hause, ist natürlich immer schon mal eine gute Startvoraussetzung. Das hat nicht jeder, deswegen müssen wir, glaube ich, viel mehr mit öffentlichkeitswirksamen Kampagnen auch arbeiten und das sind, glaube ich, Dinge, wie wir es auf jeden Fall befördern können, diese intrinsische Motivation, aber natürlich die Realität zeigt auch bei uns in der IHK, wir haben auch viele Gründungen, die bei uns sind, die eben aus der Not herausgedrungen oder weil keine Idee da ist. Auch da versuchen wir in der Beratung natürlich darauf hinzuweisen, da Open Spirit letztendlich zu entwickeln, Netzwerke zu nutzen. Aber es ist nicht immer ganz einfach, aber klar, ne, die intrinsisch motivierten Gründer, die wünschen wir uns alle, weil ich glaube auch, dass das letztendlich die Gründungen sind am Ende des Tages, die auch mehr Erfolg bitten können.
So gut.
Ja, vielen Dank. Andreas, an dich die Frage. Nochmal als Banker. Wie wichtig ist dir die Motivation, also jetzt persönlich, wenn du früher Gespräche geführt hast? Und wie schaust du danach, ob es intrinsisch motiviert ist oder vielleicht einfach nur Mittel zum Zweck?
Ja, ich führe auch heute noch Gespräche. Tatsächlich. Und die intrinsische Motivation ist eins der wichtigsten Faktoren, die wir neben, ich sag mal, der Geschäftsidee bewerten. Also wenn uns die Gründer oder der Gründer oder das Team nicht überzeugt, finanzieren wir nicht. Da kann die Geschäftsidee noch so toll sein. Weil es gibt eigentlich so diese Themen, Gründungsidee geil, Team oder Einzelgründer schlecht, passt irgendwie nicht, ne? Idee schlecht, Gründer schlecht, auch nicht. Ja, es muss schon beides irgendwie passen. Ne? Und wenn wir nicht davon überzeugt sind, dann finanzieren wir nicht. Du hast gefragt, wie ich das mache. Ich bin schon ein paar Jahre in dem Job und das ist wie bei Olli auch. Letztendlich ist es die Erfahrung und ich habe auch schon tatsächlich gerade am Anfang viele Gründer echt falsch eingeschätzt. Das muss man sagen. Und dann ist das eher Schmerzpunkt für beide, Banker und Gründer, wenn es schief geht. Ne? Also da glaubt man nicht, dass die Banker nur alles kalte, ne, ohne Gefühle sind, sondern die leiden auch mit den Gründern, wenn sowas schief geht, tatsächlich. Und das merke ich immer an meinen Mitarbeitern. Und die werden auch mit jeder Gründung, die sie beraten, besser. Natürlich in der, ich sag mal, Bewertung von Menschen nutze ich ungern, aber in dem Einschätzen von Menschen, was ist die Motivation? Und passt Gründung und Mensch zusammen.
Okay, vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Vielleicht bevor wir zu den Abschlussfragen kommen. Okay. Zum Abschluss. Du hast eine. Sehr gut.
Nach welchen Kriterien wird denn jetzt bemessen? Also drei Subjektiv, also Gefühl oder extra irgendwie so, was im Bull geht.
Ja, da könnten wir auch einen eigenen Podcast zu machen tatsächlich. Das wäre vielleicht mal interessant, wie wird denn eigentlich so in der Bank so eine Gründung bewertet und wie gehen wir vor? Ganz kurzer Abriss. Wir haben natürlich, ich sag mal, wenn du in einer Branche gründest, die es schon gibt und die meisten Branchen gibt es schon, dann haben wir deutschlandweit tatsächlich Erfahrungswerte, auf die wir zurückgreifen können. Das heißt, wir gucken erstmal, passen so deine Ideen zu den anderen Zahlen der Unternehmen. Und dann ist es tatsächlich so, entweder überzeugst du meinem Beraterin oder meinen Berater direkt oder uns beide, oder wir gehen tatsächlich auch ins Sparring. Also wir besprechen auch, diese Gründung überzeugt mich jetzt nicht aus denen und die Gründen, oder das finde ich toll, aber da müsst ihr auch noch mal ein bisschen feilen. Ne? Und hier sitzen ein paar Gründer, auf die ich oder wir finanziert haben. Wir gehen oft auch zusammen ins Gespräch, ne? Du kannst es auch, ne? Ja, und auch in tatsächlich schwierigen Situationen holen wir uns gerade untereinander nochmal Hilfe und ne, schauen, dass wir das nicht alleine und auf eine Schulter verteilen, sondern eher auf zwei oder drei tatsächlich von der Entscheidung her. Am Ende ist es aber natürlich immer ein Stück weit subjektiv, weil jeder ist subjektiv. Das muss man auch zugeben.
Ja, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich euch...
Nein.
Ach, da hinten.
Ich will was sagen.
Ja.
Ich war das auch so, Respekt auch. Mein Eindruck, ich
bin jetzt Fortens Chef Partner, dass ich, wenn ich Franchises hier zum Beispiel begleite, im Bankenkontext, und ich dann sage, hey, die Nachbarsparkasse hat das schon finanziert, möchte ich dort nicht mit denen austauschen. Die Bank hat sich sehr oft angegriffen gefühlt, dass sie sagen, hey, wir können unsere Entscheidung schon selber töten. Dass ich dann immer denke, gut, ihr seid aber ein Institut im Kern, war wo Backing-Partner.
Ist das hier Kasse anders oder?
Ja, das ist nicht anders. Tatsächlich. Und da kommen wir wieder, Datenschutz und Bankgeheimnis ist, hier steht ja tatsächlich nochmal ein Stück weit drüber, was manchmal mir echt leid tun. Also ich sag mal, natürlich gucke ich, wenn ich da irgendjemand kenne in der Nachbarsparkasse, kann ich den mal anrufen und den Anruf hat es nie gegeben. Ja. Ansonsten lösen wir das total gerne, dass wir sagen, okay, wir vertrauen euch als Berater so weit, dass ihr uns bitte mal Unterlagen von der Franchise, was in Göttingen gut funktioniert oder das so gebt. Ihr könnt den Namen schwärzen. So ist es kein Verstoß gegen das Bankgeheimnis. Ja, und dann versuchen wir das über den Weg irgendwie zu lösen. Aber echter Austausch ist wirklich schwierig. Ja, und das hat nichts mit, ich sitze in meinem Kirchturm und will mir kein Gerät zu tun.
Gut, weitere Fragen? Dann eine Frage an euch alle. Ihr habt ja gesehen, hier sind viele, die nicht aus Kassel kommen, die nicht aus Nordhessen kommen. Was ist denn so ganz euer persönlicher Tipp? Weil einige werden hier übernachten. Was muss man in Kassel gesehen haben? Unbedingt. Und was ist euer persönlicher Lieblingsspot, um in die Stille zu kommen, in die Ruhe zu kommen?
Zum Glück fange ich an. Also was man unbedingt gesehen haben muss, wenn man noch nie in Kassel war, ist der Herkules. Absolut geiler Blick auch über die Stadt. Toller Ort. Und mein Ort, um in die Stille zu kommen, ist die Natur um Kassel rum. Ich wandere sehr gerne in meiner Freizeit. Und das ist einfach toll. Man ist von jedem Ort in der Viertelstunde irgendwo und denkt nicht mehr an Stadt. Deswegen mein Tipp, Natur um Kassel, das geilste Ort. Irgendwie zur Ruhe zu kommen.
Ja, kann ich mich fast nur anschließen. Ich glaube, Bergpark Willemse ist, glaube ich, was richtig Altes, was man aber erlebt haben muss. Vielleicht nicht, auch wenn Wasserspiele sind, nur mit dem Wasser runterlaufen soll, vielleicht mal die Treppe hochlaufen, auch zum Hefel ist erstmal richtig, richtig alle und weiß, was man getan hat. Da kommt man auch gut zur Ruhe und kann ein bisschen sinnieren, hat einen tollen Blick über die Stadt und merkt im Grunde auch, wie groß Kassel am Ende auch ist. Und ich bin immer wieder gerne auch da, ich bin auch gerne bei uns im Waldstück, angrenzend an den Bergpark, um runterzukommen. Und ja, ich glaube, Kassel und Umgebungen einfach ganz viel, vor allem Grün eben auch zu bieten.
Ja, absolut. Also der Bergpark gehört natürlich immer zu den Must-Haves. Ich schließe mich auch meinen beiden Vorrednern an. Also wenn man einen Ort der Stille finden will, dann sind tatsächlich die Wälder um die Stadt herum perfekt, ob das in der Söhre ist. Ich persönlich bin ein Riesenfan vom Reinhardswald. Da bin ich meistens sonntags anzutreffen. Ich brauche da so meine 3-4 Stunden einfach mit einer gemütlichen Tour, einfach um den Kopf frei zu bekommen und sich natürlich auch ein bisschen körperlich zu betätigen. Und ein Ort, der nicht ganz der Stille ist, wo ich aber persönlich auch immer sage, das ist ein absolutes Must-Have, ist natürlich das Aue-Stadion. Also falls morgen noch einige in der Stadt länger bleiben. Morgen gibt's das Hessen-Derby, Kassel gegen Offenbach. Wir wollen natürlich, dass unsere Löwen gewinnen. Wir sind so ungefähr jetzt bei knapp kurz vor 8.000 Zuschauern, die morgen dabei sein werden. Also wenn ihr da noch morgen Bock und Zeit habt, Sau-Stadion freut sich auch auf den Besuch. Aber ist kein Ort der Stille. Morgen wird's da ordentlich Bambule geben.
Ist denn hier irgendjemand, der zum Fußball geht morgen?
3, 4... Ist noch ein bisschen Potenzial, wir haben noch ein bisschen Platz.
Ja, kannst du heute noch ein bisschen Werbung machen.
Ja, also schwierig für mich jetzt hier als Vierter im Bunde. Hier irgendwo läuft ja auch mein Hund rum, der Carlo, der ist auch ganz lieb. Na klar, ich bin super gerne in der Natur, ist ein Ruhepol. Aber ich muss jetzt ja was anderes sagen, geht ja nicht. Also,
Ich finde tatsächlich die Kulinarik hier in Kassel auch sehr schön. Wir haben, meine Lebensgefährtin und ich, ein Lieblingsrestaurant, das Eno am Goethestern. Sehr, sehr schönes Essen, sehr, sehr guter Wein. Und für mich sind diese Abende, die ich da verbringe, einfach ein Moment der Ruhe, weil dann bleibt das Handy einfach mal weg und es klingelt vielleicht, aber es interessiert halt einfach nicht, weil man so in dieser Kulinarik ist und diese Erfahrung hat. Und da finde ich tatsächlich meine Ruhe.
Sehr cool.
Also für all diejenigen, die es nicht wissen, ich habe es auch nicht gewusst, aber Kassel ist die zweitgrünste Stadt, ich meine jetzt nicht politisch, sondern Welt und so, in Deutschland.
Ja.
Kleine Werbung, heute ist bei Unternehmer Jam Session auch ein Podcast rausgekommen. Es kommt ja jeden Freitag eine Folge raus und dort sind zu Gast Cordula und Marcel von Kassel entdecken. Und wir haben ganz viel über Kassel gesprochen und auch dort verrate ich meine Lieblingsspots aus Kassel. Also unbedingt hören und jetzt ganz wichtig, abonnieren, liken, kommentieren und Glocke, was weiß ich. So, wir kommen jetzt zur letzten Frage hier und das ist angelehnt an Hart aber fair. Kennt jemand Hart aber fair? Da gibt es immer die letzte Runde, das haben wir vor einem Jahr auch gemacht. Mit wem von euch aus dieser Runde würdet ihr euren Lieblingsspot besuchen?
Ich würde Daniel mitnehmen, weil der ist jetzt 100 Kilometer gewandert.
Ja, 70.
70, Entschuldigung. Das wäre für mich auch eine Herausforderung. Bei 43 stehe ich, 70 wäre eine Herausforderung, deswegen würdest du mich bis 70 mitziehen.
Ich würde Paul, glaube ich, mitnehmen. Ich glaube, wir können einfach bei einem guten Spaziergang auch nochmal über die Gründerregion Nordhessen simieren und finden dann schon auch die eine oder andere gute Idee.
Ich nehme auch ein Bierchen mit.
Klingt nach einer ersten Maiwanderung. Also tatsächlich bei der besagten 100-Kilometer-Wanderung, die dann am Ende nur zu 70 reichte, einfach weil irgendwann es dann doch ein bisschen schwierig wurde, war Paul tatsächlich dabei. Von daher haben wir schon einen Teil des Spots erwandert. Insofern würde ich sagen, Andreas, wir machen das. Das
Match, ja,
da bist du dabei. Deal, nächstes Jahr.
Ja, ging auch für einen guten Zweck, ne?
Richtig, für die Jugendfeuerwehren.
Ja.
Ach so, kann ich da ganz kurz noch ergänzen. 8.500 Euro sind auf diesem Wege zusammengekommen für die Jugendfeuerwehren in Kassel-Lahn. Gebt gleich mal einen Wolf-Hagen.
Danke.
Ja.
Ja, ich würde mit dem Thorsten gehen. Wir gehen zusammen was essen, lassen es gut gehen und überlegen mal, was alles noch so in Kassel gehen könnte. Ich glaube, das wäre ein cooler Abend und ja.
Genau.
Danke, dass ihr hier seid.
Ja, vielen Dank, dass auch einer mich mitnimmt. Ich hätte schon gedacht, es wäre wieder ein Fuck-up, aber ich hätte direkt wieder Content gehabt. Tobi, wandern, haben wir nicht auch irgendwie mit irgendeinem Kunden? Ja, 100 Kilometer. So nehme ich. Das ist Rap. Gleich Competition. Also, wenn keine Fragen mehr sind, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Erstmal vielen, vielen Dank. Riesenapplaus. Unternehmer Jam Session.